Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabok. Nahm sie und führte sie über das Wasser, so dass darüber kam, was er hatte, und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihm auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sag doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Städte, ich lasse das aus, denn er sprach: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an vorbeikam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück aus dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Soweit dieser Text.
Ich habe heute ja den Jakob ausgesucht. Ich meine, kann man ja viel darüber sagen. Ich wusste gar nicht, dass ihr darüber was in der Bibelstunde macht. Aber vielleicht gibt das ja noch mal ein bisschen Gespräch. Aber ich habe das Ganze mal überschrieben, also aus dem Leben, aus dem Zusammenhang von Jakob, über das Thema Gewohnheiten, Gewohnheiten ändern oder einfach so weitermachen im Leben. Und ich finde, da kann man so einiges auch von dem Jakob lernen. In einem seiner Bücher erzählte der Schriftsteller John Thomason Jefferson einmal folgende Geschichte. Ein Erlebnis in Schottland hat mich tief berührt. Ich sah einen großen Adler, der sich in einem stabilen Käfig befand. Und es war, als ob die strahlende helle Sonne am Himmel ihn dazu auffordern wollte, sich von der Erde emporzuschwingen, um in den Genuss des natürlichen Lebensraumes zu gelangen. Als Antwort auf diesen Ruf richtete der königliche Vogel sein Auge auf die Sonne. Er spreizte seine mächtigen Schwingen und duckte sich, um hochzufliegen. Doch dann wurde er sich seiner eisernen Gitterstäbe bewusst, die ihn gefangen hielten. Er zog seine Flügel wieder ein und ließ den Kopf sinken in sichtlicher Enttäuschung und Scham. Ich beobachtete diesen seiner Freiheit beraubten Vogel an jedem herrlichen Sommernachmittag in wachsendem Interesse. Wieder und wieder blitzte es in seinen Augen, wenn sie der Sonne begegneten. Dann hob er seine Schwingen in nutzlosem Bestreben, in die Höhe zu steigen, und genauso oft ließ er sie niedersinken und beugte seinen Nacken nach unten. Es war ein ergreifendes Bild von Verzweiflung und Niederlage, das ich gesehen habe. Wäre ich ein Künstler und hätte den Wunsch, das Bild einer Niederlage zu malen, so würde ich diesen großen Vogel als Modell wählen. Er besaß einen großen Freiheitsdrang. Das sah man am Aufblitzen seiner Augen. Er hatte auch die Kraft genug, sich der Freiheit zu erfreuen. Das machten seine ausgestreckten Flügel deutlich. Aber der Käfig war es, der ihn trotz seines Verlangens und trotz all seiner Kraft gefangen hielt. Diese Geschichte ist ein typisches Bild für uns Menschen. Und ich glaube, wir finden uns da alle irgendwie wieder. Wir befinden uns auch in solchen Käfigen der Gewohnheiten und möchten frei werden. Und trotzdem halten oft unsichtbare Gitterstäbe uns von dieser Freiheit ab. Wenn man allein mal sieht, was Jesus so über das Leben eines Christen gesagt hat, wie das so sein soll und wie wir so leben sollen, und wenn wir oft in unser Leben hineinschauen, wie wenig oder wie vieles davon nicht in unserem Leben vorhanden ist. Es gibt eben diesen Käfig der Gewohnheiten und er hat verschiedene Namen. Wenn ich mit Menschen im Gefängnis zu tun habe, wenn man mal sieht, was die für Gewohnheiten hatten, auch was sie da reingebracht hat, bei vielen sind es die Drogen, die mit Drogen angefangen haben und die Drogen haben einfach ihr Leben kaputt gemacht. Und irgendwann konnten sie da nicht mehr von weg, alleine haben sie es einfach nicht mehr geschafft. Und Drogen wurden mit Straftaten verbunden. Es gibt aber auch nicht nur die Menschen, die im Gefängnis sind, die Gewohnheiten haben. Es gibt auch, wir haben ja auch unsere Gewohnheiten. Der eine hat die Gewohnheit, was weiß ich, viel zu rauchen oder übermäßig zu essen oder übermäßig Alkohol zu trinken. Es gibt aber auch die Geltungssucht, ist ja auch eine Sucht, oder die Streitsucht, dass man immer wieder Streit hervorruft oder andere provoziert oder dieses Haben wollen, die Habsucht, dass man davon, oder die Ungeduld, dass man sehr ungeduldig ist oder dass man unkontrollierbare Zornesausbrüche hat, dass man immer wieder mal auf diese Weise reagiert. Oder es gibt auch dieses immer Recht haben wollen bei manchen Menschen, dass man auch andere nicht stehen lassen kann. Manchmal können ja auch beide ein Stück Recht haben, aber man findet, der eine hat eben mehr Recht, denkt man, und es gibt eben große Konflikte. Es gibt das auch, dass man nicht ohne perfekte Sauberkeit was ich leben kann, oder dass man morgens launisch ist, wenn man aufsteht, oder dass man das an anderen rauslassen muss. Also es gibt so vieles, was wir an Gewohnheiten haben. Und das sind oft die Gewohnheiten, die uns im Griff haben, unser Käfig. Wir blitzen wie der Adler mit unseren Augen der Sonne entgegen. Wir haben gute Vorsätze, sie sind da, wir möchten da rauskommen, wir möchten anders werden. Und diese unsichtbaren Gitterstäbe, die nehmen uns einfach diese Freiheit. Und das ist etwas, was wir sicherlich kennen. Und das Schlimme daran ist, oder das Gute daran ist, dass vieles ärgert uns ja selbst daran, dass wir anders sein möchten, dass wir eben nicht da so drin bleiben möchten in dieser Situation. Wir wollen da raus, wir wollen anders werden, wollen frei werden. Der Wunsch ist ja schon da. Ich glaube, beim Christen ist der Wunsch auf jeden Fall da. Auch bei anderen Menschen ist der Wunsch da, dass sie frei werden möchten. Manchmal spielt ja so viele Konstellationen mit, damit, dass ein Mensch überhaupt in solche Situationen hineinkommt. Paulus sagte einmal, ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, oder ich möchte mal sagen, die guten Gewohnheiten, die ich mir vornehme, die tue ich nicht. Aber das Schlechte, was ich eigentlich nicht tun will, die schlechten Gewohnheiten, das tue ich. Paulus sagt das im Römerbrief, dass es da immer einen Kampf in uns gibt. Die Bibel nennt das auch den Kampf zwischen Fleisch und Geist. Dieser Kampf, den wir ausgesetzt sind, der nicht einfach ist, der jeden Tag eine neue Herausforderung bringt, kann man sagen. Und ich glaube, man soll sich vielleicht mal damit beschäftigen, persönlich beschäftigen mit diesen guten Gewohnheiten, dass man diese guten Gewohnheiten. Und ich glaube, dass eine gute Gewohnheit ist sicherlich auch, dass man den Tag mit Gott beginnt. Dass man sich diese Zeit nicht durch irgendetwas, ich möchte fast sagen, durch eine schlechte Gewohnheit nehmen lässt. Manchmal muss man einfach früher aufstehen, aus dem Wort leben. dass man über das Gute nachdenkt, wie es in der Bibel steht, dass man nicht immer nur das Schlechte in den anderen Menschen sieht, dass man nicht nur mal die Fehler bei den anderen sieht oder das, was anderen hilft und die schlechten Gewohnheiten. Ja, es gibt viele schlechte Gewohnheiten im Leben eines jeden und ich glaube nicht, alles trifft auf jeden zu, aber wir haben damit zu kämpfen. Es kann auch sein, die Gewohnheit, dass man Gott vernachlässigt, dass man sein Wort vernachlässigt, dass man nicht mit Gottes Wort lebt, dass man zwar hört, aber nicht umsetzt, nicht das tut, was man eigentlich tun sollte. Man weiß es ganz genau, aber man macht es nicht aus irgendwelchen Gründen. Oder dass man nur sich sieht, nur seine eigenen Probleme. Dass man immer wieder meint, man müsste an erster Stelle stehen. Dass man das Dienen verlernt hat. Dabei steht ja in der Bibel, dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott bekommen hat. In der Bibel lesen wir von einem Mann namens Jakob, wir haben den Text schon gehört. Und stellt euch mal vor, man könnte Jakob hier in diesen Gottesdienst einladen, in diese Predigt. Man würde ihn mal zu Wort kommen lassen, konnte Zeugnis hier geben, dem Ronny hier ein paar Lieder gespielt hat. So, jetzt ist Jakob dran. Und er würde dann aus seinem Leben erzählen, er hat ja auch viel hinter sich und so weiter. Manfred Siebald bringt das ja in einem seiner Lieder, mein lieber Jakob, komm bitte her und lass mal tun, lass uns mal so tun, als wenn das möglich wäre. Und dann erzählt er so aus seinem Leben. Und vielleicht würde Jakob sagen, ehrlich gesagt, ich war mein ganzes Leben lang auf der Flucht. Ich irrte umher, es musste alles nach meinen Vorstellungen gehen und das war gar nicht so einfach, aber irgendwie muss das Leben ja auch funktionieren. Wir haben es ja damals auch nicht einfach gehabt. Die große Sippschaft, die große Familie und so, ihr wisst ja auch, wie das ist. Und irgendwie war es in meinem Leben, dass ich immer irgendwie auf der Flucht war. Ich war eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auf der Flucht vor mir selbst. Das klingt ja komisch, aber es ist so. Ich wollte nie zugeben, dass ich irgendwie auch Veränderung brauche. Das hing so mit meiner Persönlichkeit zusammen. Ich war eben der große Starke. Und so lebte ich auch in meinen Gewohnheiten und ich suchte immer wieder den Vorteil. Und das konnte ich irgendwie auch. Ich habe auch eine sehr positive Einstellung damals gehabt. Ich habe gesagt, mir wird nichts geschenkt. Mir wird nichts geschenkt. So hatte ich 2 mal 7 Jahre, also 14 Jahre, hatte ich gearbeitet, könnte sagen, kostenlos gearbeitet. Ich hatte so einen Deal mit meinem Schwiegervater Laban, dass ich meine Rahel bekomme. Dann hat er mich an der reingelegt, dann erst waren es nur 7 Jahre, dann kamen noch 7, aber ich habe es gemacht. Ich habe durchgehalten. Und ich gebe auch zu, in meinem Leben war ich immer der große Starke. Der große Starke. Mit List und Tricks erkämpfte ich mir Vorteile. Und ich muss sagen, also eine Lebensweise kann man sich richtig gewöhnen. Irgendwie hat es mir auch Spaß gemacht, wenn ich da immer wieder was rausgeholt habe. Und da muss man sagen, das ist ja der Gau, darauf fiel sogar mein Bruder Esau rein. Der hatte mir sein Erstgeburtsrecht verkauft. Stellt euch das mal vor, was das damals bedeutete. Und um den Preis einer Linsensuppe, eines Linsengerichtes. Ich gebe ja zu, das war nicht die feine englische Art, aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, jetzt wo ich Esau begegnen soll, da kommt eine Begegnung, habe ich eine furchtbare Angst. Ich glaube, der bringt mich um. Der will sich an mir rächen, an mir und an meiner ganzen Sippe. Aber mir ist wieder was eingefallen. Ich werde Esau Geschenke vorausschicken. Meine Diener sind schon unterwegs. 200 Ziegen, 200 Schafe, 20 Böcke, 30 säugende Kamele und so weiter. Wenn Esau das sieht, wird er mir verzeihen, dass ich ihn damals so ausgetrickst habe. Ich denke, das wird funktionieren. Und doch dann kam diese Nacht, diese Begegnung. Da hatte ich diese Begegnung, diesen Kampf mit diesem Mann. Und diese Nacht veränderte mein Leben. Da sollte alles irgendwie anders kommen. Ich glaube, Jakob könnte noch viel aus seinem Leben erzählen. Und die Bibel erzählt ja auch nicht alles, was im Leben eines Menschen passiert ist. Aber was fällt uns eigentlich bei Jakob auf? Erstens, Jakob erkennt hier in unserem Text, dass er ein Problem hat. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Man kann hier sagen, buchstäblich, Jakob hat ein handfestes Problem. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in so einer Situation gewesen sind, wo es nicht mehr weiterging, wo wir uns nicht befreien konnten, wo das einfach nicht ging. Er wird in einen Ringkampf verwickelt und die Bibel macht hier deutlich, das ist ein ganz komischer, merkwürdiger Kampf. Und der Gegner kann Jakob nicht überwältigen. Und dann wird durch eine bloße Handberührung seines oder auf den Schlag seines Hüftgelenkes, wird er besiegt. Und sein Hüftgelenk wird verrenkt. Und die Bibel macht deutlich hier, der Gegner ist eine besondere Person. Der Gegner ist Gott selbst. Da fragt man sich, versteht man natürlich nicht, dass Gott mit Menschen kämpft. Aber vielleicht hat ja Gott auch diesen Kampf mit uns, dass wir verändert werden, dass wir anders werden. Kann ja auch sein, dass es nicht immer so offensichtlich ist. Aber Gott der Herr begibt sich zu diesem Jakob hin. Man muss sich natürlich die Frage stellen, warum ringt Gott mit Jakob? Und wenn wir diesen Text anschauen, wir sehen dort eine Absicht Gottes. Das Hüftgelenk Jakobs wird verrenkt. Das ist die Absicht Gottes. Kann man nicht verstehen ihm, aber das steht drin, dass der Jakob dadurch ein Handicap hatte auf einmal. Er konnte auf einmal gar nicht mehr, er hinkte. So steht es ja dort. Und was will Gott machen? Also ich habe mir gedacht, Gott will ihn verändern. Gott will seine Unabhängigkeit zerstören. Er immer der große Starke. Gott will ihn auf etwas Neues vorbereiten, auf etwas Neues, was in seinem Leben kommen soll und kommen wird. Und wir fragen uns vielleicht, warum wir mit einem Handicap leben müssen. Auch viele Menschen heute haben Handicaps und wir verstehen das einfach nicht. Wir finden das vielleicht ungerecht, das ist ein Nachteil, warum ich so bin und nicht anders bin. Dem einen Punkt geht das alles so über die Hand, der kommt gut in seinem Leben zurecht und was weiß ich. Und ich hinke so dahin. Wir fragen uns manchmal, warum ist das in meinem Leben? Wir könnten doch viel mehr erreichen, wenn wir das nicht hätten. Selbst der Paulus hat sich mal diese Frage gestellt mit diesem Pfahl im Fleisch. Also Pfahl im Fleisch muss schon was Schlimmes sein. Es steht ja nicht da, was es ist, aber es war bestimmt keine leichte Sache. Dass er dreimal zum Herrn da gerufen hat, lass dir an meiner Gnade genügen, ist dann die Antwort. Denn meine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Wir denken vielleicht wie Jakob, wir müssten stark sein, damit wir gut von Gott gebraucht werden können. Aber hat Gott nicht einen anderen Weg, der uns vielleicht manchmal bewusst schwach macht, damit wir stark werden, aus seiner Kraft leben? Im Psalm 119, Vers 67 lesen wir, ich bin viele Irrwege gegangen, bis ich mir eingestehen musste, so geht es nicht weiter. Daher will ich mich jetzt nach deinem Willen richten. Und wenn man sich die Menschen in der Bibel anschaut, nicht nur den Jakob, wie viele sind doch Irrwege gegangen? Ein Irrweg ist ein falscher Weg. Wenn man sich mit dem Auto zum Beispiel verfährt, in die falsche Richtung fährt, ist ein Irrweg erstmal. Da muss man umkehren, man muss natürlich die Strecke kennen. Gott gebraucht Handicaps. Gott gebraucht persönliche Einschränkungen, um uns auf eine Veränderung vorzubereiten, um uns vom falschen Weg zurückzuholen. Um uns auf seine Linie zu holen und um uns auch zu gebrauchen. Man ist nicht nur von einem gewissen, möchte man sagen, von einem gewissen Perfektionismus abhängig, damit Gott einen gebrauchen könnte. Sondern Gott sieht das, glaube ich, ganz anders, als wir das oft sehen. Und ist es nicht oft so, wir leben in unseren Gewohnheiten, und wir sehen nicht Gottes Absichten für unser Leben. Und da, wo wir Nachteile sehen, hat Gott bereits einen Plan mit unserem Leben. Gott hat einen Plan mit dem Leben eines jeden Menschen. Aber nicht immer erkennen wir das zugleich. Ein zweiter Gedanke: Jakob erkennt, dass er sein Problem nicht selber lösen kann. Gehöre ich zu denen, die schlechten Gewohnheiten ändern wollen? Das heißt, dass man das wirklich lösen will, dass man Veränderung haben will im Leben. Steht ja auch in der Bibel, wir sollen umgestaltet werden in sein Bild immer mehr. Das Bild von Jesus und die Vorstellung, wie Jesus uns haben will. Ich denke, es gibt kein Wundermittel, menschlich gesehen. Gewohnheiten können nicht einfach abgeschaltet werden, wie man einen Computer abschaltet oder wie man das Licht abschaltet oder wie man das Auto ausmacht, sondern das ist manchmal ein ganz schöner Kampf. Es helfen auch keine Ratschläge solche, wenn man jemand sagt, du musst dich disziplinieren, du musst dich zusammenreißen, was weiß ich, beherrsch dich doch endlich mal, sondern das hat mit etwas mehr zu tun. Ein Psychologe hat Folgendes beobachtet, er hat gesagt, drei Dinge sorgen dafür, dass ein Mensch den ernsthaften Wunsch verspürt, sich zu ändern. Drei Dinge sorgen dafür. Erstens ein gravierender Schmerz. Ich möchte mal sagen, ein Schlag auf das Hüftgelenk in dem Fall. Da passiert da etwas in seinem Leben. Dieser Kampf, dieses Nicht-Weiterkommen. Wenn ein Mensch, sage ich, ständig chaotisch mit dem Auto fährt, und ein gravierender Schmerz kann sein, irgendwann verliert er seinen Führerschein und dann kommt er zur Besinnung. Bei manchen Leuten ist das so. Manchen Leuten kannst du einreden und es hilft einfach nichts. Und ein zweites sagte, eine langsame Verzweiflung. Ich glaube, dass auch die sündige Gewohnheit eine langsame Verzweiflung, langweilig werden kann, ein Missvergnügen, ein Ekeln sich davor, dass man das nicht mehr haben will, dass man irgendwann in so einen Zustand kommt, wo man sagt, ich will das eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, was kommen kann. Wenn man denkt, mit was sich die Menschen alles einlassen. Ich betreue zurzeit einen Mann, der ist 30 Jahre, der ist in so einer psychiatrischen Klinik, in einer offenen aber. Und er hat auch schon viel, er kennt viel in der Bibel und so. Und irgendwann hat er bei mir angerufen und hat gesagt, er möchte besucht werden. Dann habe ich ihn besucht und ich bin dann auf sein Zimmer gekommen. Das war total unordentlich. Da lag überall das Zeug rum, der Kaffee auf dem Tisch, da der Schrot und so. Alles überall Dreck und hängt den ganzen Tag rum. Ne? Und dann sagt er davon, er hat Ängste, hat ganz schlimme Ängste. Und dann sehe ich da, gucke ich dann, was er da hat. Da hat er verschiedene Videos, da so eine Palette, ne? Alles Horrorvideos. Ne? Und die zieht er sich rein, obwohl er die Ängste hat. Dann hat er sich so Teufelsfinger gekauft und so Sachen. Und ich habe dann ein längeres Gespräch mit ihm gehabt und habe ihm dann irgendwann gesagt, weißt du, wenn du frei werden willst, dann musst du loslassen. Dann muss das Zeug weg. Das hat aber viel Geld gekostet, sagt er. Ne? Wir kennen uns zum Beispiel, in der Bibel gibt es auch eine Stelle, wo diese Zauberbücher verbrannt werden, die viel Geld gekostet haben und die Menschen dann frei machten. Und dann bin ich dann weg und dann hatte ich 14 Tage später wieder einen Termin ausgemacht mit ihm, das heißt mit der Leitung, und dann bekam ich einen Anruf und dann sagte die Leiterin, sie müsste mich mal sprechen, und ich bin dann hin. Und dann haben wir gesprochen, da sagte der Markus, will nicht mehr von Ihnen besucht werden. Ja, Sie wollen seine Videos weghaben. Aber ich möchte, dass Sie ihn besuchen, sagte sie zu mir. Ich möchte, dass Sie mit ihm christliche Gespräche führen und mit ihm die Bibel lesen, ne? Hat sie mir so gesagt. Dann kam er auch dazu, einfach so die Türe rein, ohne anzuklopfen. Dann setzen Sie sich doch dazu, sagt sie ihm. Und dann hat man da offen drüber geredet. Und dann hat er gesagt, naja gut, ich will wieder besucht werden. Aber er hat die Dinger noch nicht weggeschmissen. Aber man sieht einfach, wie Menschen sich in etwa irgendetwas gefangen hineinnehmen, selbst hineinnehmen und nicht erstmal nicht die Absicht haben, loszulassen, wegzuschmeißen und merken nicht, dass es ihnen in dem Fall Angst macht. Er kann nachts nicht schlafen, hat komische Träume und so weiter. Und dass sie da eigentlich frei werden müssen und dass das eigentlich nur Christus machen kann, aber er muss loslassen. Das letzte Mal sagte er dann, als ich Freitag da war, wir haben ein Stück aus der Bibel gelesen und dann sagte er noch, sollen wir noch zum Schluss beten? Da sage ich, willst du auch beten? Nein, ich bete nicht so laut. Ne? Sag ich, kann dir ja vorbeten und du betest nach. Und er hat das erste Mal so laut nachgebetet. Dann habe ich auch dafür gebetet, dass er frei wird. Und ich hoffe, und nachher sagt er auch nach dem Gebet, ich fühle mich irgendwie besser. Betet für Markus. Aber das ist so eine langsame Verzweiflung, was weiß ich, ein Missvergnügen, irgendwie was in seinem Leben kommt, wo er sagt, ich brauche das Zeug nicht. Wo man erkennt, es kommt nicht nur auf das Geld an, was er ausgegeben hat, sondern es kommt darauf an, dass er wirklich frei wird. Und dieser Psychologe sagt, ein drittes ist die Erkenntnis, Veränderung ist auch möglich. Veränderung ist möglich. Vielleicht sieht man es an anderen, die es geschafft haben, die sie aus diesem Käfig herauskamen, wenn wir so ins Gefängnis gehen und wenn man dann erzählt, wenn da Leute sind, die selbst im Gefängnis waren, wie sie rauskamen, ne? Wie die anderen fragen, na ja, die denken natürlich, das ist nicht möglich. Ne? Man kann sich das nicht vorstellen, aber was das manchmal für ein Kampf war, das nicht einfach war. Oder es macht Klick im Leben. Die Erkenntnis kommt, es geht nicht so weiter. Es kann in Beziehungen so sein, das kann in allen möglichen Lebenssituationen so sein. Da muss ich etwas tun, das kann einfach nicht, wir können das einfach nicht so laufen lassen. Und dieser Jakob macht hier etwas Wichtiges. 1. Mose 32, 27 steht, da bat er, lass mich los, der Morgen dämmert schon. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Ich finde das so einen tollen Vers. Ne? Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Jakob kämpft in dieser Nacht. Und er hatte die Einstellung, dieser Kampf ist mein Kampf, mir wird nichts geschenkt und ich werde den besiegen und so weiter, wie ich das immer im Leben gemacht habe. Und jetzt kam es irgendwie anders. Ganz anders. Mit einem ganz anderen Ergebnis. Und dann ist er überrascht, dass der Gegner ihn mit einer bloßen Berührung praktisch ja, K.O. schlägt, könnte man fast sagen. Ein gravierender Schmerz. Ist ja wie manchmal Leute zum Glauben kamen. Manchmal, da musste was Schlimmes passieren. Mir hat mal einer auf einer Freizeit Bilder gezeigt von seinem Auto, das total zermatscht war, das Auto. Und dann sagte er, ich bin da lebend rausgekommen. Bin kaum verletzt gewesen. Und dann hat er mal drüber nachgedacht, ne, es hätte ja anders ausgehen können. Und hat dadurch zum Glauben gefunden. Was passiert, wenn wir die Kraft des Schöpfers an unser Leben, an unser eigenes Leben heranlassen? Das ist doch so wichtig. Wir sehen auf einmal diese unsichtbaren Gitterstäben. Wir sagen vielleicht, da will ich nicht drin bleiben. Ich will nicht so eingesperrt bleiben. Es verlangt uns nach Veränderung. Und ich denke, so ist es, wenn sich jemand an Jesus klammert. Das ist doch so wichtig, dass wir uns an unseren Herrn Jesus klammern. Er verlangt, dass wir zu ihm gehen und dass wir bei ihm gewissermaßen Verlangen haben nach Veränderung. Verlangen haben nach Veränderung. Im 2. Korinther 5 steht, ist jemand in Christus, so ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, das ist neu geworden, das andere ist neu geworden. Neues ist gekommen. Wir werden immer mehr umgestaltet in sein Bild. In Christus sind wir perfekt. Aber unser Leben muss darauf angepasst werden. Das ist wichtig. Und Jakob, ihm dämmert es hier, ich habe hier nicht irgendjemand vor mir, ich habe es hier mit dem allmächtigen Gott zu tun. Und da macht er das einzig Richtige, was man so machen kann. Er klammert sich gewissermaßen an den, der die Macht hat, zu ändern. Er klammert sich mit den Worten, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Und diese Forderung Jakobs klingt ja erstmal unverschämt. Kann man sagen, kann man so mit Gott reden? Ne? Kann man so mit Gott reden, mit dem heiligen Gott? Man kann. Und so hat es uns wenigstens Jesus gesagt, dass wir wirklich mit aller Absicht, möchte ich mal sagen, Veränderung zu bekommen oder Gebetserhörung zu bekommen, wirklich zu ihm kommen. Matthäus 7 heißt es, bittet Gott und es wird euch gegeben. Und das heißt, suchet und ihr werdet finden oder klopft an und euch wird aufgetan. Und es gibt auch Gebetsbeispiele, diese eine Frau da, diese Witwe, die da zu dem Richter geht, ne? Und immer wieder, ich will mein Recht bekommen und so weiter. Ne? Wo man es wirklich, damit ist ja gemeint, nicht, dass man unverschämt ist vor Gott, sondern dass man es ernst meint mit dem, was man meint. Wir beten ja manchmal und meinen es gar nicht ernst. Ein letzter Gedanke. Jakob überlässt Gott sein Problem. Menschen im Alten Testament haben oft einen Namen, der auch ihren Charakter hinweist. Der auf ihren Charakter hinweist. Und Jakob heißt vom hebräischen Wort, von diesem Wort heißt es Fersenhalter. Ne? Das hat ja schon mit seiner Geburt zu tun, als er da schon anfing. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber dass er sein Leben, möchte ich mal sagen, oft so als Betrüger auch rumlief. Als einer, der die andere ausgetrickst hat. Fersenhalter, Betrüger, so heißt das eigentlich Jakob. Und dann fragt in unserer Geschichte Gott hier, den Jakob, wie heißt du? Können wir ja sagen, der muss das ja auch wissen, ne? Gott muss das ja wissen, aber wie heißt du? Ne? Gott will das von uns hören. Wie heißt du? Wer bist du überhaupt? Jakob. Ja, ich heiße Betrüger, antwortete er. Und mit dieser Frage erinnert Gott den Jakob gewissermaßen an seine Vergangenheit. Dass er seinen Bruder Esau mit einem Trick um sein Erstgeburtsrecht betrogen hat, dass er immer wieder mit diesen Tricks gearbeitet hat in seinem Leben. Und jetzt kommt der Punkt, muss Jakob zu seiner Schwäche stehen, zu seinem Charakter stehen, und der Gott erinnert ihn an Geschichten, die Jahre zurückliegen. Ja, wir denken auch manchmal, das kann man alles vertuschen und so weiter. Wilhelm Busch hat das mal so gebracht, ne? Und irgendwann kommt, ist das Gras über die Sache gewachsen, kennt man doch, ne? Und irgendwann kommt ein Kamel und frisst, ne? Und dann sieht man wieder alles so ungefähr, ne? Wird das sichtbar. Ich denke, Gewohnheiten haben meist eine Ursache, auch bei uns. Eine Ursache kann das auch sein in der Vergangenheit. Wir müssen Gott um Hilfe und Weisheit bitten, dass er uns die Zusammenhänge aufzeigt und dass er uns zeigt, woran das liegt und dass wir auch wirklich wollen, Veränderung wollen. Vielleicht wird er uns wie Jakob auf einen negativen Charakterzug aufmerksam machen oder auf Schuld, die eine konkrete Sünde ist, dass die bekannt werden muss. Oder vielleicht zeigt uns Gott, dass wir nachts so unruhig schlafen, weil wir unehrlich sind, dass wir betrügen, dass wir lieblos sind, dass wir uns, das gibt es ja auch, dass wir uns immer mit unserer Vergangenheit rechtfertigen. Es gibt Leute, die rechtfertigen sich mit der Vergangenheit und weil das so war oder weil ihr Vater so war, ihr Mutter so war, was weiß ich, deshalb bin ich halt so, ne? Kann ich nichts dran ändern. Also man rechtfertigt sich und schlüpft dadurch in eine andere Rolle und möchte man gar nicht vergeben, der einem vielleicht Böses getan hat. Das kann ja alles richtig sein. Ich denke, wir haben alle in der Vergangenheit Menschen, die uns mal Böses getan haben, die wirklich vielleicht zu etwas ganz Negativem in unserem persönlichen Leben beigetragen haben, sodass wir nicht so werden konnten, wie wir uns das vielleicht vorgestellt und dann neidisch auf andere sind und was weiß ich. Aber sind wir doch dankbar, wenn Jesus uns die Ursache unseres Problems zeigt. Wir lesen zum Beispiel auch in Jeremia, Kapitel 14, Vers 20, Gott, gegen dich haben wir gesündigt, wir bekennen dir unsere Schuld und die Schuld unserer Vorfahren. Auch die Schuld unserer Vergangenheit. Ich denke, man muss im Leben auch irgendwann mal abschließen. Man kann nicht immer der Vergangenheit hinterherhinken. Man muss auch mal abschließen und sagen, ich mache da einen Schlussstrich. Das ist so wichtig. Und wir müssen offen und ehrlich sein vor uns selbst und vor Gott. Und bei Jesus steht die Kraft zu helfen. Das macht die Bibel deutlich. Bei Jesus finden wir Vergebung. Jakob hat eine Begegnung mit Gott. Und diese Begegnung ist so stark, dass sogar er einen neuen Namen bekommt. Gott nennt ihn nun Israel. Und als wir uns bekehrt haben, hatten wir eine Begegnung, eine ganz besondere Begegnung mit Gott. Und Gott hat uns, möchte ich mal sagen, einen neuen Namen gegeben. Er hat gesagt, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist jetzt mein Kind. Also es hat sich was Gravierendes in deinem Leben geändert. Jakob sagt, ich habe Gott gesehen und trotzdem lebe ich noch. Darum nannte er den Ort, das nennt sich Phnuel. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Phnuel, also P-N-U-E-L, Phnuel. Vielleicht wird es noch ein bisschen anders ausgesprochen, aber es ist ein schweres Wort. Und Phnuel bedeutet Angesicht Gottes, Angesicht Gottes. Dort vor dem Angesicht Gottes sah Jakob seine schlechten Gewohnheiten ein. Dort gab er die Kontrolle über sein Leben an Gott ab. Da hat er gesagt, ich will nicht mehr der große Starke sein, ich will, dass du der Herr in meinem Leben bist. Erinnern wir uns noch an den Saulus, der so durch die Gegend reiste und die Christen ausrotten wollte und immer sagte, und der große Starke war, der die Macht hatte und sich Macht gab, geben hat lassen. Und dort wurde er grundlegend auch verändert. Das ist etwas Gravierendes geschehen. Und dann macht Gott, und das ist ja das Interessante, ne, wenn man das in der Bibel lesen, Gott macht aus einem Jakob, der so eine Vergangenheit hat, bildet Gott ein neues Volk. Sein Volk Israel. Und aus diesem Volk kommt der verheißene Messias. Wie gewaltig, wie groß doch Gott ist. Wie Gott doch Vertrauen hat, auch in das Leben von uns Menschen. Wie er uns gebraucht, nicht weil unsere eigene Kraft besonders wäre, sondern weil wir auf seine Kraft vertrauen sollen. Gott stellt sich zu Jakob. Nun wird aus dem Mann, der alles aus eigener Kraft erkämpft hat, ein Streiter Gottes. Er kämpft jetzt für Gott. Im positiven Sinne. Und ich sage, diese Geschichte von Jakob hat auch mit unserem Leben zu tun. Haben wir uns angewöhnt, Veränderungen aus dem Weg zu gehen? Haben wir uns daran gewöhnt, einfach damit zu leben? Ich weiß, wenn man Christ wird, wenn man sich bekehrt, ist man unwahrscheinlich sensibel für Schuld und Sünde und alles. Man merkt das richtig krass, ne? Und irgendwann im Laufe des Christseins kann sich das auch verändern. Dass man nicht mehr sensibel ist für die Schuld und das Ganze, was so gegen das Christsein ist, gegen unseren Glauben ist. Laufen wir vor Gott davon? Gehören wir zu denen, die ihre Schwächen entschuldigen und ihre schlechten Gewohnheiten rechtfertigen? Ich denke, Jesus hat die Macht, uns zu verändern. Und deshalb brauchen wir diese tägliche Begegnung mit Jesus, die brauchen wir einfach im Gebet, im Lesen seines Wortes. Jesus gibt uns nicht Kraft für unser Leben, für unser christliches Leben auf Vorrat. Jesus hat den Kindern Israel, als sie in der Wüste waren, nicht das Manna gegeben, gleich für die ganzen Jahre, die sie da unterwegs waren. Er hat ihnen auch keinen Kühlschrank gegeben. Er hat gesagt, jeden Morgen neu. Und genauso ist das mit der geistlichen Speise. Jeden Morgen neu. Brauchen wir diese geistliche Speise? Und ich denke, das ist so wichtig. Lernen wir von Jakob und lernen wir auch von diesem Beispiel des Adlers. Der natürliche Lebensraum eines Adlers ist nicht das Leben in einem Käfig. Genauso gehören wir nicht in unsere Gebundenheiten hinein. Egal was es ist. Wir gehören in die Freiheit, die Jesus für uns bereithält. Die Bibel macht deutlich, wen der Sohn frei macht, der ist frei. Nicht, dass wir uns abquälen und meinen und uns gute Vorsätze, sondern wen der Sohn, wir müssen wollen, wir müssen darum bitten. Aber wenn er uns nicht frei macht, dann werden wir nicht frei. Er sagt, bittet, suchet, klopfet an. Jesus will den Käfig unserer Gewohnheiten öffnen, sodass wir uns in die Freiheit des neuen Lebens bewegen können. Und zum Schluss noch ein Wort aus der Bibel, aus Jesaja 40, Vers 31. Da heißt es nämlich, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Die auf den Herrn warten, die auf den Herrn vertrauen.